Schwestern und Brüder, Sonntag für Sonntag kommt im Gottesdienst ein Psalm vor. Und manchmal hört man den, und er ist ganz vertraut und hört gar nicht mehr so genau hin, um was es da eigentlich geht. Zum Beispiel Psalm 23, der Psalm vom guten Hirten. Den kennt man so gut, dass einem oft gar nicht mehr auffällt, dass Gott da nicht nur mit einem Hirten verglichen wird, sondern mit einem Friseur, der einem den Kopf salbt. Oder mit einem Kellner, der einem den Tisch deckt und die Drinks nachschüttet. Und bei anderen Psalmen, da wundert man sich vielleicht, was steht da eigentlich und was das bedeutet. Zum Beispiel in dem Psalm, den wir gerade gesprochen haben. Gehe ich recht in der Annahme, dass viele den kennen, vielleicht schon seit Jugend auf. Und dann steht da, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Sonnenstich kennt man. Aber wie kann der Mond einen stechen? Und überhaupt Gott als Schatten? Seltsam. Deswegen habe ich heute diesen Psalm als Predigttext ausgewählt. Jenseits aller Perikopenordnungen. Und ich möchte ihn noch einmal lesen. Und diesmal nach einer sehr dem hebräischen Text entsprechenden Übersetzung des jüdischen Religionsphilosophen und Gelehrten Martin Buber. Ein Aufsteiggesang. Zu den Bergen hebe ich meine Augen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe ist von ihm her, der Himmel und Erde gemacht hat. Nimmer gebe deinen Fuß er dem Wanken, nimmer schlummere dein Hüter. Wohl nicht schlummert, nicht schläft er, der Hüter Israels. Er ist dein Hüter, er ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Tags schlägt dich nicht die Sonne, noch Mond bei Nacht. Er hütet dich vor allem Bösen, hütet deine Seele. Er hütet deine Ausfahrt und Heimkunft von jetzt an bis in die Zeit. Ein Aufsteiggesang, also Luther übersetzte ein Wallfahrtslied. Nun, beides passt. Es geht um die Wallfahrt zum Tempel nach Jerusalem. Und um dahin zu kommen, muss man einen Berg hochgehen, Stufen erklimmen, ganz buchstäblich aufsteigen. Also ein Psalm zu diesem Aufstieg bei der Wallfahrt. Rechts von der Klagemauer sieht man bis heute drei Bögen, die allerdings zugemauert sind. Früher war dieses Dreifachtor das Tor der Hulda, da genau stieg man hoch zum Tempel. Und an dieser Stelle hat Jeremia seine Tempelrede gehalten und deutlich gewettert gegen die, die da durchgingen. Dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Jeremia: Tritt ins Tor am Hause des Herrn und predige dort dies Wort und sprich, höret des Herrn Wort, ihr alle von Juda, die ihr zu diesen Toren, Sie merken, das eine Tor bestand aus drei Türen, die ihr zu diesen Toren eingeht, den Herrn anzubeten, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Bessert euer Leben und euer Tun, dass ihr recht nicht anderen Göttern nachlauft, zu eurem eigenen Schaden. Bessert euch und lauft nicht fremden Göttern nach. Darum ging es dem Jeremia. Und genau um dieses Thema mit den fremden Göttern geht es auch dem Psalm 121. Und das ist etwas tricky. Ich wäre da im Leben nicht selber drauf gekommen. Ich hatte aber in den letzten 4 Monaten die großartige Gelegenheit, ein Kontaktstudium zu machen, also nochmal so ein Update nach 40 Jahren Universität, nochmal erstes Semester, und habe das dann an der Uni Siegen und an der Uni Münster genutzt, um mich nochmal sehr in die Schriften des Alten und Neuen Testaments einzulesen. Und dort habe ich gesehen und erfahren und gehört, dieser erste Satz im Psalm, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, spielt an auf die Berge rings um Jerusalem, wo der König Salomo jede Menge Tempel für fremde Götter gebaut hat, das, was wir gerade in der Schriftlesung hörten. Wir kennen diesen weisen König Salomo ja als Erbauer des Tempels in Jerusalem. Diesen Tempel baute er für seinen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dieser Gott hat einen Namen. Hier wird er immer mit Herr wiedergegeben, aber dieser Name war eigentlich Jahwe oder Yahweh. Vermutlich spricht man ihn so ähnlich aus. Fromme Israeliten würden das niemals tun, denn sie wollen das Gebot nicht übertreten, den Namen Gottes nicht unnütz auszusprechen. Es ist aber wichtig, sich klarzumachen, dass dieser Gott einen Namen hat, einen Namen, mit dem er sich von allen anderen Göttern der damaligen Umwelt unterscheidet. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, was sieht man denn für Berge, wenn man zum Jahwe-Tempel hochklettert? Die Berge rings um Jerusalem. Und was gab es da zu sehen? Björn Katreiner hat es gerade vorgelesen. Da standen die Tempel, die Salomo für seine ausländischen Frauen gebaut hat. Salomo war kein Freund der Monogamie. Er lebte polygam. 700 Hauptfrauen und 300 Nebenfrauen. Doch interessanterweise nimmt ihm die Bibel das gar nicht übel. Die biblischen Schriftsteller nehmen ihm aber übel, wie Polygamie und Polytheismus bei ihm Hand in Hand gehen. Viele Frauen bedeutete viele Götter und da war das eigentliche Problem. König Salomo liebte viele ausländische Frauen, die Tochter des Pharao, die ägyptische Prinzessin also, moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische und hethitische. Und mit der Liebe zu diesen Frauen wuchs bei Salomo auch das Interesse an deren Traditionen und Religionen, auch an ihren Göttern. Das erste Königebuch nennt sie beim Namen. Er diente der Astarte, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem greulichen Götzen der Ammoniter. Und wie sah das Dienen aus? Bei einem Mann wie Salomo, ganz klar, der baute einfach gerne und dann baute er denen auch einen Tempel. Damals, 1. Könige 11, Vers 7f, damals baute Salomo eine Höhe dem Chemosh und dem Milkom und so tat er für alle anderen ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Räucherten und opferten, das war das, was in diesen Tempeln geschah. Das also sah man, wenn man in Jerusalem seine Augen aufhob zu den Bergen. Da standen die Rauchwolken ihrer Opfer, die Opfer der fremden Götter. Zurück zum Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? So fragt der Psalmbeter sich. Kommt meine Hilfe von diesen modernen Göttern unserer Königinnen oder von dem Gott unserer Väter und Mutter, dem einen Gott unserer Vorfahren? Der Wallfahrtsbesucher des Jahwe-Tempels stimmt mit den Füßen ab. Er geht unbeirrt seinen Weg zum Tempel dieses alten Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Jahwe ist sein Name. Er geht weiter, den Weg bis in den Tempel. Was mag er dort gehört haben? Was haben diese Priester gepredigt? Der Psalm erzählt es uns. Die ersten beiden Verse, wir sehen sie hier noch auf der Leinwand, die sind so eine Art inneres Selbstgespräch. Ich hebe meine Augen, woher kommt mir Hilfe? Aber in Vers 3 auf der Folie, jetzt einmal umschalten, da redet ein anderer. Da redet einer zu dem Beter. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Er behütet dich, er schläft und schlummert nicht. Das sind Zitate aus der Predigt der Priester im Tempel. Und wer ist das? Es ist Jahwe. Jahwe behütet dich. Jahwe ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und das, was da offenbar dem Pilger, dem Wallfahrer, dem Tempelbesucher zugesprochen wird, ist die Hilfe Jahwes im Unterschied zu den anderen Göttern, die auf den Bergen ringsum ihre Opfer fordern und ihre Tempel haben. Darum geht es also in diesem Psalm um den Kampf des Monotheismus gegen den Polytheismus, um die Frage nach dem einen, nach dem wahren Gott. Und jetzt auf einmal wird einem manches klar. Denn diese seltsamen Bilder und Vorstellungen beziehen sich komplett auf den Unterschied zwischen diesem einen Gott und den vielen anderen Göttern. Was war das Kennzeichen der heidnischen, der altorientalischen Götter? Die waren für die Vegetation zuständig. Im Frühling erwachen sie, alles grünt und blüht. Und dann kommt der Herbst, sie werden langsam schläfrig. Und im Winter ruhen sie tief und fest. Auf den Feldern wächst nichts mehr. Im Wechsel der Jahreszeiten spiegelt sich das Schlafen und das Erwachen der Götter. Aber wenn so ein Gott schläft, wer beschützt mich denn dann? Wer behütet mich? Ganz anders, der Gott, der in dem Tempel in Jerusalem auf dem Berg Zion verehrt wird. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. So ist das gemeint. Für uns eine komische Vorstellung, wieso sollte Gott schlafen? Für die Menschen der damaligen Zeit absolut normal. Natürlich schlafen Götter. Der eine aber nicht. Genauso hilft uns die Kenntnis der Religionen, der Umwelt Israels, also die Religionswissenschaft, auch die Sache mit dem Sonnen- und Mondstich zu verstehen. Wir sehen bei Sonne und Mond immer nur meteorologisch oder astronomisch irgendwelche Himmelskörper oder eben, wie viele Sonnenstunden der Tag hat und ob es eine klare Mondnacht gibt. Aber die Menschen damals beteten Sonne, Mond und Sterne als Götter an. Und diese Götter, der Sonnengott und der Mondgott, die können uns schaden, können uns bestrafen, wenn wir sie nicht anbeten. Viele im Volk Israel taten das übrigens. Sie verehrten Sonne und Mond als Gottheiten. Zum Beispiel ein König. Der König Manasse, von ihm heißt es 2. Könige 21, er betete alles Heer des Himmels an und diente ihnen. Und im 5. Buch Mose im Deuteronomium wird diese Art der Anbetung mit der Todesstrafe bedroht, wenn in deiner Mitte jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der hingeht und dient anderen Göttern und betet sie an. Es sei Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, Sterne. Was ich nicht geboten habe, so sollst du den Mann oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen hat, zum Tor hinausführen und sollst sie zu Tode steinigen. Es gibt ja heutzutage so den Spruch, jedes Schild hat seine Geschichte und jedes Gesetz hat auch seinen Grund. Und wenn dieses Gesetz im Deuteronomiumbuch steht, dann steht das da nicht von ungefähr, nicht so als theoretische Möglichkeit, dann ist das eine klare Ansage zu dem, was die Leute einfach machten. Und offenbar gab es eben welche, die Sonne, Mond und Sterne anbeteten und die galt es zu bestrafen und abzuschrecken. Diese drakonische Strafe war ein Hinweis auf die Gefährlichkeit, sich mit diesen Göttern abzugeben. Die Übersetzung von Martin Buber trifft den Kern. Tags schlägt dich nicht die Sonne, noch Mond bei Nacht. Gegen Sonne und gegen den Mondgott schützt uns der Glaube. All dies hört der Psalmbeter im Tempel, damals in Jerusalem. Und zum Schluss bekommt er noch einen Segen für den Nachhauseweg. Und das sind jetzt die letzten Verse auf der dritten Folie. Ein Segen nach dem Gottesdienst im Tempel für den Weg nach Hause. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Also erst Ausgang aus der Kirche raus und dann Eingang, Haustür aufschließen, zu Hause wieder reinkommen. Soweit also der Psalm 121. Und der Versuch, ihn tiefer zu verstehen, indem man sich tiefer eindenkt in die Situation, in der er wohl entstanden ist. Eigentlich müsste ich jetzt einen zweiten Predigtteil halten und eigentlich was dazu sagen, was uns das denn hier in Truppach-Seelbach 2024 bedeutet. Also ich kann das jetzt nicht mehr in allen Details machen. Ist ja eh schon kompliziert genug bis hierher gewesen. Aber so viel steht fest, Sie haben, wie der Psalmbeter, auf den Stufen des Tempels unbeirrt allen Versuchungen widerstanden und sind heute in diesen Gottesdienst gekommen. Sie haben nicht einen Sonntagsspaziergang über die Höhen des Siegerlandes dieser Stunde vorgezogen oder einen gemütlichen Brunch mit Freunden oder Familie. Also danke, dass Sie heute gekommen sind. Und wie sieht das mit den alten Gottheiten aus? Anders als noch vor 200 Jahren ist in unserer Zeit der unhinterfragte Monotheismus vorbei. Andere Religionen, andere Weltanschauungen sind in unserer Gesellschaft neben den Gott unserer Vorfahren getreten. Und abgesehen davon gibt es immer noch so diesen Volksaberglauben. Und der macht sich ja tatsächlich immer noch an dem Vertrauen auf Sonne, Mond und Sterne breit. Nur ein Beispiel in der Bild-Zeitung. Liebe, Geld, Gesundheit, so stehen die Sterne 2024. Und direkt daneben Euro-Jackpot, diese Sternzeichen sollen jetzt Lotto spielen. Könnte man viel zu sagen, im Blick auf die Uhrzeit lasse ich das jetzt bleiben. Und stattdessen singen wir gemeinsam quasi als noch einen weiteren Durchgang durch diesen Psalm eine wunderschöne Vertonung eines musikalischen Liedermachers, ein reformierter Pfarrer aus Wesel stammend, Matthias Jorissen sein Name. Ich schaue nach jenen Bergen gern. Amen.